Die Musikstunde Klassik im Kontrafunk mit Jennifer Larry. Willkommen zur Musikstunde. Mein Name ist Jennifer Larry, ich bin Opernsängerin. Wir befinden uns in der Adventszeit. Passend dazu widmen wir unsere Musikstunde heute Gioachino Rossinis Petite Messe Solennelle, einem Werk, das sowohl besinnlich als auch überraschend verspielt ist. Diese kleine feierliche Messe entstand 1863, über 30 Jahre nach Rossinis letztem Opernerfolg, als der Komponist längst im Ruhestand war. Rossini nannte sie bescheiden Petit. In Wirklichkeit handelt es sich um ein umfangreiches Werk, seine letzte große Komposition, die er selbst als die letzte Todsünde meiner alten Tage bezeichnete. Rossini hatte sich schon 1829 auf dem Höhepunkt seines Ruhms überraschend von der Opernbühne zurückgezogen und führte in Paris ein komfortables Leben als gefeierter Liebemann und Gastgeber. Er komponierte nur noch gelegentlich kleinere Stücke zum Zeitvertreib, die er selbstironisch Péché de vieillesse, also Alterssünden, nannte. In diese letzte Schaffensperiode gehört auch die Petite Messe Solennelle, die er im Sommer 1863 in seinem Landhaus in Passy bei Paris vollendete. Es war seine erste große geistliche Komposition seit dem Stabat Mater 1841 und von ein paar Jugendwerken abgesehen erst seine zweite bedeutende Messvertonung überhaupt. Was bewog den lebenslustigen Opernkomponisten mit 71 Jahren noch eine umfangreiche Messe zu schreiben? Es gibt Hinweise, dass Rossini von einer glanzvollen Aufführung von Liszts Granermesse inspiriert wurde, die er möglicherweise 1860 als Partitur studierte. Auch wurde vermutet, die Messe sei von der Gräfin Louise Pilleville in Auftrag gegeben worden, zu deren Kapelleneinweihung sie aufgeführt wurde. Vor allem aber deutet Rossinis eigenes Vorwort in der Partitur darauf hin, dass er in dieser späten Lebensphase einen inneren Drang verspürte, noch einmal eine wahrhaft ernste Musik zu schaffen, vielleicht im Angesicht der eigenen Sterblichkeit. Er widmete das Werk der Gräfin Pilleville, in deren Pariser Palais die Uraufführung stattfinden sollte. Doch in seinen handschriftlichen Notizen sprach Rossini direkt zu Gott über sein Werk. Schon der Titel, der Petite Messe Solennelle, ist typisch Rossini. Augenzwinkernd notiert er, sie sei für 12 Sänger und 3 Geschlechtern, Männer, Frauen und Kastraten, gedacht. 12 Cherubim, also passend zur Zahl der Apostel. Und wie zur Bestätigung richtet er sich in der Widmung gleich direkt an den lieben Gott. Mit einem Schalk, den man eher von einer Operette erwarten würde. Lieber Gott, vergib mir den Vergleich, aber 12 waren auch beim berühmten Fresko von Leonardo beim letzten Abendmahl zu sehen. Und da hat mancher auch falsch gesungen. Keine Sorge, bei mir gibt's keinen Judas, nur Sänger mit Liebe im Herzen. Dieser Humor durchzieht die ganze Messe. Fromm, aber nicht verkniffen. Rossini war gläubig, aber kein Mann der steifen Andacht. Am Ende schreibt er, ist das wirklich heilige Musik oder verruchte Musik? Ich wurde für die komische Oper geboren, du weißt das. Ein wenig Wissen, ein bisschen Herz, mehr habe ich nicht. Zeitgenossen erkannten das Genie hinter dem Alterswerk. La France Musicale lobte die Doppelfugen im Gloria und Credo als volle Vitalität. Nur Giuseppe Verdi konnte sich der Überlieferung zufolge einen Seitenhieb nicht verkneifen. Er riet Rossini, seine Ausflüge in die sakrale Kammermusik lieber sein zu lassen und stattdessen noch einen Barbier zu schreiben. Die Uraufführung der Messe fand am 14. März 1864 vor einer geschlossenen Gesellschaft aus geladenen Gästen statt, im eleganten Salon der Pilevilles in der Rue de Monce in Paris. In der Pause zwischen Gloria und Credo, noch während der Aufführung, gab es ein kaltes Buffet aus erlesenen Spezialitäten. Eine Messe mit Imbisspause. Man ahnt, dass hier kein übliches Kirchenkonzert stattfand, sondern eine Soirée, die Kunstgenuss und Geselligkeit verband. Rossini, der passionierte Gourmet, hätte es nicht anders gewollt. Ursprünglich schrieb Rossini das Werk für 4 Vokalsolisten, einen kleinen Chor von insgesamt 12 Sängern und kammermusikalische Begleitung, 2 Klaviere und 1 Harmonium. Diese Besetzung war höchst ungewöhnlich für eine Messe Mitte des 19. Jahrhunderts. Rossini griff damit einerseits auf die neapolitanische Sakraltradition des 18. Jahrhunderts zurück, wo in kleineren Kirchen oft Cembalo oder Orgel und wenige Instrumente genügten. Andererseits war es dem Rahmen der Uraufführung geschuldet. In einem Pariser Salon gab es keinen Platz für großes Orchester. 2 Klaviere und Harmonium hingegen passten perfekt ins Ambiente. Zumal das Harmonium, eine relativ neue Erfindung, in den Pariser Salons jener Zeit äußerst beliebt war. Interessant ist, dass Rossini auf dem allerersten Titelblatt des Autographs zunächst nur Klavier und Harmonium als Begleitung vorsah. Erst auf dem zweiten Titelblatt ergänzte er ausdrücklich 2 Klaviere und Harmonium. Möglicherweise merkte er beim Komponieren, dass er mit einem einzelnen Klavier nicht alle klanglichen Facetten abdecken konnte. Die beiden Pianisten spielen in der Partitur oft abwechselnd oder vierhändig. Für diese Musikstunde hören wir durchgehend die intime Originalfassung mit 2 Klavieren und Harmonium, interpretiert vom Rias Kammerchor unter dem Dirigat von Marcus Creed und einer stimmigen und sehr feinfühligen Solistenbesetzung mit der Sopranistin Krasimira Stojanova, der Mezzosopranistin Birgit Remmert, dem Tenor Steve Davislim und dem Bass Hanno Müller-Brachmann. Eine besondere Erwähnung ist hier unser sogenanntes Orchester, das natürlich aus 2 Klavieren und einem Harmonium besteht und in dieser Aufnahme eindrucksvoll von Markus Hadulla und Christian Schmidt gespielt werden. Dabei übernimmt Christian Schmidt zusätzlich auch die Stimme des Harmonium. Schon im allerersten Satz der Petite Messe Solennelle, dem Kyrie, zeigt sich Rossinis besondere Handschrift und sein Faible für Tasteninstrumente. 2 Klaviere und Harmonium tragen das gesamte Klangbild. Mal leise und stützend, mal virtuos konzertant. Rossini, selbst ein brillanter Pianist, hat hörbar Spaß daran, das Zepter den Klavieren zu überlassen. Kritiker lobten später die Transparenz und den Biss dieser kammermusikalischen Besetzung. Das Kyrie beginnt überraschend leise. Rossini notierte hier ein 4-faches Piano und entfaltet sich ganz allmählich. Über einem fast wiegenden Ostinato im Klavier setzen nacheinander die Chorstimmen ein, imitierend, aber ohne strenge Fuge, eher wie ein demütiger Choral mit plötzlichen Aufwallungen. Rossini lässt das Wort Eleison aufflammen, nur um gleich wieder ins Flüstern zurückzufallen. Der Mittelteil, das Christe Eleison, ist ein Kanon im alten Stil. Leise, im Flüsterton, archaisch, wie aus einer fernen Zeit. Tatsächlich stammt diese Passage nicht von Rossini allein. Er übernahm sie, leicht verändert, von seinem verstorbenen Freund Louis Niedermayer, vielleicht als stillen musikalischen Gruß an dessen Andenken. Am Ende kehrt Rossini zum Anfangsmaterial zurück, aber nicht ganz identisch. Er variiert Tonarten, harmonische Farben und steigert sich zu einem versöhnlichen Schluss in A-Dur. Ich werde nun den Beginn des Kyrie erklingen lassen. Thank you. Für die musikalische Vorbereitung sorgte übrigens kein geringer als Daniel-François Aubert, der einen kleinen Chor von 12 Studierenden des Pariser Konservatoriums auswählte. Die 4 Solopartien wurden von Stars des Théâtre Italien übernommen. Der italienische Tenor Italo Gardoni, der Bass Luigi Agnesi sowie die berühmten Marchisio-Schwestern Carlotta als Sopran und Barbara als Alt. Rossini nannte diese Schwestern liebevoll seine Babys und schwärmte, sie seien Besitzerinnen von Stimmen, die man in der Seele spürt. Rossini selbst war trotz seiner Nervosität in die Proben involviert. Bei der Generalprobe am Tag vor der Uraufführung stand er hinter den beiden Pianisten, gab die Einsätze und blätterte persönlich die Noten um. Zur eigentlichen Premiere am Abend erschien er allerdings nicht im Saal. Vielleicht wollte er das Rampenlicht meiden oder die Aufführung unerkannt beobachten. Doch er musste zufrieden gewesen sein. Die Reaktionen waren begeistert. Giacomo Meyerbeer war so ergriffen, dass er während der ganzen Messe aufstand, zitterte und sogar weinte. Am Ende stürzte sich Meyerbeer leidenschaftlich auf Rossini und umarmte ihn stürmisch. Tags darauf schrieb Meyerbeer einen überschwänglichen Brief. An den Jupiter Rossini, göttlicher Meister, ich kann den Tag nicht vorbeigehen lassen, ohne Ihnen nochmals für das riesige Vergnügen zu danken, das Sie mir dadurch verschafft haben, dass ich Ihre herrliche neue Schöpfung 2-mal anhören durfte. Der Himmel möge Sie bis zum 100. Jahr bewahren, damit Sie wieder ein ähnliches Meisterwerk schaffen können. Nach dem kurzen Kyrie entfaltet Rossini nun den längsten Abschnitt der Messe, das Gloria. Fast die Hälfte der gesamten Komposition entfällt auf diesen Teil. Rossini unterteilt das Gloria in 6 Abschnitte bzw. in 7 musikalische Nummern. Ähnlich wie bei barocken Komponisten, die das Gloria textlich in mehrere Stücke gliederten. Dadurch entsteht beinahe eine kleine Kantate innerhalb der Messe mit Chören, Arien und Ensemblestücken. Ich werde Ihnen einige Ausschnitte daraus präsentieren. Wir beginnen mit der virtuosen Glanznummer der Messe Domine Deus Rex Coelestis, die Rossini der Tenorstimme überließ. Rossini zeigt mit diesem Solo, dass er auch im hohen Alter noch ein Meister der italienischen Arie war. Das Stück verlangt vom Tenor eine strahlende Höhe, Agilität und Durchschlagskraft. Die beiden Klaviere begleiten mit federnden Akkorden und rhythmischen Pointierungen, während der Tenor eine Kaskade von Verzierungen und kraftvollen Sprüngen singt. Kritiker haben diese Arie manchmal als zu opernhaft oder gar bravourös oberflächlich abgetan. Doch Rossini wusste genau, was er tat. Er malte musikalisch das Bild des Königs des Himmels, majestätisch und machtvoll. Die energiegeladenen, punktierten Rhythmen, die großzügigen Melodiebögen und die strahlenden, hohen Töne lassen uns tatsächlich etwas von der Herrlichkeit erahnen, die dieser Text ausdrückt. Wunderbar gesungen von Steve Davislim. Jetzt tritt der Bassolist ins Rampenlicht. Quoniam tu solo sanctus ist ein feierliches Bass-Solo. Zunächst intoniert der Bass die Linie ruhig und getragen im Adagio. Doch plötzlich wandelt sich die Stimmung. Ein Allegro moderato bricht hervor und der Bass muss äußerst bewegliche und anspruchsvolle Läufe meistern. Rossini nutzt hier den Bass fast wie einen Buffo-Charakter. Die Virtuosität erinnert an die berühmten Bass-Arien seiner komischen Opern, nur dass der Text hier natürlich ernst ist. Hier hören wir den Bass Hanno Müller-Brachmann.
Tu solus dominus, Tu solus altissimus,
Nach den Solistennummern kehrt der Chor eindrucksvoll zurück für den Abschluss des Gloria, das großartige Cum Sancto Spirito. Rossini greift hier das musikalische Material vom Gloria wieder auf. Der Chor intoniert erneut kräftig das Gloria-Thema, doch dann leitet das Klavier in eine lange fugierte Steigerung über. Ja, Rossini, oft scherzhaft der Faulpelz genannt, hat hier eine vollwertige Chorfuge komponiert, die jedem Barockmeister Ehre machen könnte. Gerade als man meint, den Höhepunkt erreicht zu haben, setzt Rossini noch einen drauf. Die Fuge nimmt Fahrt auf und treibt auf ein noch strahlenderes Doppelforte-Finale zu. Dieser Schluss des Gloria ist ein absoluter Höhepunkt des Werkes. Diese Fuge wurde schon bei den ersten Aufführungen als Höhepunkt hervorgehoben. Kritiker verglichen ihre kontrapunktische Brillanz mit Bach und sprachen von einer würdigen Fuge reich an Gelehrsamkeit. Für Rossini, der zeitlebens eher als melodischer Genießer denn als Kontrapunktiker galt, war das wohl ein besonderes Kompliment.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei.
Die Pariser Presse überschlug sich mit Lob. Dass man Rossini plötzlich als gelehrten Klassiker feierte, fand er selbst köstlich. Gegenüber Franz Liszt betonte er, er habe mit wahrer Liebe zur Religion an der Messe gearbeitet. Und diesmal nicht in Wochen, sondern 2 Monate lang mit Feinschliff und Geduld. Bald drängte man ihn, das Werk für Orchester umzuschreiben. Rossini zögerte. Er mochte keine Knabenchöre, aber Frauenstimmen waren in Kirchen verboten. Aus Trotz verfügte er, dass die orchestrierte Version erst nach seinem Tod aufgeführt werden durfte. Schließlich siegte aber doch der Präventivschlag des Alters. 1866-67 machte Rossini sich daran, die Messe für ein großes romantisches Orchester umzuschreiben, damit es nicht später irgendein anderer tut, wie er sagte. Im April 1867 war die Instrumentation abgeschlossen. Rossini instrumentierte sehr opulent, mit dreifacher Flöte, Harfen und vollem Blech. Doch er selbst hat es nie gehört. Nach seinem Tod erklang sie in Paris nicht in einer Kirche, sondern standesgemäß im Théâtre Italien. Im Zentrum der Messe steht das Credo, das große Glaubensbekenntnis. Rossini baut es als durchgehenden Satz mit 4 Abschnitten, musikalisch verbunden durch ein wiederkehrendes Credo-Motiv. Damit knüpft er an Mozart und Beethoven an. Ein Moment sticht besonders hervor, das Crucifixus etiam pro nobis. Rossini zieht den Chor zurück und überlässt das Wort allein der Sopranistin. Eine ruhige, fast friedliche Arie über die Kreuzigung, zart begleitet von Klavier und Harmonium, klingt es wie ein persönliches Gebet und wird hier eindrucksvoll gesungen von Krasimira Stojanova.
Thank you.
Rossini selbst bevorzugte trotz allem die intime Originalfassung. Laut seiner Freunde und den erhaltenen Dokumenten war er mit der Klavierharmonium-Version wesentlich zufriedener. Er orchestrierte nur aus Vorsicht. In einem Gespräch bekannte er dem deutschen Komponisten Emil Naumann, er vollende die Orchesterpartitur nur, um dem hiesigen Herrn Sachs und seinen Freunden nicht in die Hände zu fallen. Sollte man seine Messe unausinstrumentiert im Nachlass finden, so fantasierte Rossini, würde Herr Sachs mit seinen Saxophonen oder Herr Berlioz mit anderen Riesen des modernen Orchesters sich darauf stürzen und mir meine paar Singstimmen totschlagen. Der Herr sorge er lieber selbst vor und ergänze seinen Chören und Arien, wie man es früher zu tun pflegte, ein Streichquartett und ein paar bescheiden auftretende Blasinstrumente. Heute sind beide Fassungen im Repertoire präsent, doch viele Musiker schwören, wie Rossini, auf den speziellen Reiz der Originalversion. Statt eines Chorals oder einer weiteren Arie setzt Rossini nach dem Credo ein rein instrumentales Stück ein, betitelt Prélude religieux mit folgendem Ritornello. Dieses Offertorium besteht aus einem Klavierstück mit Fuge, das vielleicht Rossinis eigene Orgelsprache in der Kirche imitiert, hier aber von beiden Pianisten und etwas Harmonium ausgeführt wird. Nach dem Offertorium setzt die Messe mit dem Sanctus fort. Rossini gestaltet diesen Abschnitt als kurzen, feinen Chorsatz ohne Begleitung. Die vier Solisten und Chor wechseln sich ab. In der Partitur ist a cappella notiert. Die Musik hat etwas Schwebendes, als würden sich die Sänger demütig dem Himmel annähern. Dann folgt das Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Himmel und Erde sind deiner Herrlichkeit voll. Hier blitzt Rossinis Sinn für festliche Akkordpracht auf, aber immer noch ohne Instrumente, was dem Ganzen eine pastorale Reinheit gibt. Für das Hosanna in Excelsis teilt Rossini den Chor in eine vierstimmige Fuge auf, doch er bleibt stets schlicht und tänzerisch. Man meint fast, Engelchen im Reigen zu sehen. Das Benediktus singen die Solistenquartettstimmen allein. Dann mündet es erneut ins Hosanna. Auffällig dabei ist, das Sanctus ist sehr kurz. Rossini verschwendet hier keine großen Effekte. Nach all den Bravourstücken zuvor ist dieser Sanctus wie ein stiller Moment der Ehrfurcht, ein musikalisches Innehalten vor der abschließenden Bitte um Frieden. Es ist überliefert, dass Rossini besonderen Wert auf die Intonation dieses A Cappella-Satzes legte, wohl auch, weil hier jede Unsicherheit der Sänger ungeschönt hörbar würde.
Oh,
Zum Abschluss der Messe wählt Rossini eine besondere Besetzung. Das Agnus Dei ist ein Solo für Alt mit Choreinwürfen. Diese Form erinnert an Opernfinali, wo etwa der Protagonist eine Arie singt und der Chor im Hintergrund zustimmt. Hier passt es aber wunderbar zum Text, in dem dreimal das Agnus Dei intoniert wird, gefolgt vom anschließenden Dona Nobis Pacem. Gleich zu Beginn stellt das Harmonium und die tiefen Klaviere ein fast wehmütiges Thema vor, das die Altistin dann aufgreift. Die Altstimme singt eine breite, melancholische Melodie, die an Rossinis innigste Opernklagelieder erinnert. Es ist einer dieser Melodien, die direkt ins Herz zielen. Getragen mit feinen Verzierungen an den Kadenzen, aber ansonsten sehr kantabel und schlicht. Nach jeder Bitte des Alts Miserere Nobis antwortet der Chor sanft mit Dona Nobis Pacem. Dieses Wechselspiel zieht sich dreimal durch den Satz und wird jedes Mal steigernd variiert. Der Alt steigt in immer höhere Lagen auf, beinahe verzweifelt flehend, und der Chor antwortet zunehmend intensiv. Schließlich in der letzten Wiederholung vereinen sich Solo-Alt und Chor zu einem gemeinsamen kraftvollen Dona Nobis Pacem. Dieser Schluss ist atemberaubend. Nach all dem Mitgefühl und Flehen bricht die Musik in strahlendes E-Dur aus. Rossini lässt am allerletzten Wort der Messe dem Pacem die Tonart von Moll ins Dur wechseln. Rossini baut hier bewusst auf die emotionale Kraft dieser harmonischen Erlösung. Begleitet von einem letzten mächtigen Fortissimo-Akkord der Klaviere, schließt die Messe mit einem Gefühl von versöhntem Triumph. Dieses Agnus Dei war Rossini offenbar besonders wichtig. Es heißt, er habe darin gewissermaßen seinen eigenen Seelenfrieden gesucht. Aufgrund der Länge werde ich mit der letzten Strophe der Altistin beginnen, die uns in den triumphalen Schluss leitet. Es singt für Sie die Mezzosopranistin Birgit Remmert mit dem Rias Kammerchor unter dem Dirigat von Marcus Creed. Oh. Zum Abschied dieser Musikstunde möchte ich Ihnen noch ein Bonmot von Rossini mitgeben, das seinen Charakter schön ins Bild setzt. Rossini war ja neben seiner Musik auch berühmt für seine Lebensfreude, besonders was gutes Essen und Spaß anging. Er kokettierte gerne mit seinem Ruf als Genießer. So soll er gesagt haben: Ich gebe zu, dreimal in meinem Leben geweint zu haben. Als meine erste Oper durchfiel, als ich Paganini Geige spielen hörte und als bei einem Bootspicknick ein getrüffelter Truthahn über Bord fiel. In diesem Sinne darf ich mich für heute verabschieden. Mein Name ist Jennifer Larry und das war die Musikstunde beim Kontrafunk.